NDR Info. Themenabend.
Schönen guten Abend, mein Name ist Andreas Kuhnt und schön, dass Sie bei unserem Themenabend dabei sind. Denn wir diskutieren zunächst im Forum mit unseren Gästen und ab 21.05 Uhr dann in der Redezeit ausführlich auch mit Ihnen. Die eigentlich sehr traurige Frage um das syrische Drama. Können die Vereinten Nationen wirklich nur zuschauen bei dem, was sich dort abspielt? Sie können jetzt schon anrufen, wie immer kostenlos, über die 08000 44177. 08000 44177. Es geht um das syrische Drama und wir fragen heute, können die Vereinten Nationen da wirklich nur zuschauen und gar nichts machen? Seit Monaten gibt es ja nur furchtbare, nur belastende Informationen und vor allen Dingen auch Bilder aus Syrien, vornehmlich aus Aleppo. Diese Stadt steht ja als Symbol für das Versagen der sogenannten Weltgemeinschaft, die offenbar letztlich tatenlos zusieht oder zusehen muss, wie Zivilisten in einer Art Bürgerkrieg bedroht, verletzt, getötet werden. Das sind Kinder, das sind Frauen, Männer, Familien, alte Menschen. Die USA und Russland, und wir fragen uns an dieser Stelle, warum eigentlich immer wieder die, verhandelten bis gestern über Waffenruhen, in denen die Zivilbevölkerung mindestens mal mit Nahrung versorgt werden sollte. Aber diese Gespräche sind offensichtlich gescheitert. Die USA wollen nicht mehr verhandeln, fühlen sich von Russland getäuscht. Und Russland sieht es genau andersherum, hat heute schon neue Schritte angedeutet, die wohl eher zur weiteren Eskalation möglicherweise nicht nur in Syrien führen können. Bleiben wir aber zunächst mal bei den Menschen in Aleppo und sprechen wir über deren Lage, unter anderem mit Christoph Jonen. Er ist Leiter internationaler Beziehungen beim Deutschen Roten Kreuz. Guten Abend, Herr Jonen.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Ja, ich habe die Bilder gerade angesprochen, die Informationen angesprochen. Sie sind hin und wieder auch in Syrien. Ihre Leute sind dort vor Ort oder unterstützende Hilfsorganisationen sind vor Ort. Die Bilder, die wir da sehen, sind die sozusagen nur die Spitze des Eisberges? Sieht es darunter noch viel schlimmer aus? Wie ist die Situation wirklich in Aleppo und wie ist es in Syrien?
Na, aus Aleppo kommen ja jetzt einige Bilder auch hier in die Medien. Aber Aleppo ist in gewisser Weise nur der Kulminationspunkt eines sehr, sehr grausamen Krieges, der seit mehr als 5 Jahren dauert und der sehr lange wenig Aufmerksamkeit gefunden hat im Westen. Es gibt viele Orte im ländlichen Damaskus, Homs, Hama, viele Städte, wo sehr lange in ähnlicher Art und Weise gekämpft worden ist, wo Menschen teilweise jahrelang unter Belagerung leben mussten. Und sicherlich ist im Augenblick die Lage in Aleppo ganz besonders dramatisch, aber es ist bei weitem nicht der einzige Ort in Syrien, wo es so ist.
Können Sie den Menschen in den anderen Orten denn helfen? In Aleppo scheint es ja nicht der Fall zu sein. Da gibt es ja offensichtlich keine Möglichkeit, zu den belagerten Menschen durchzukommen.
Das ist richtig. Wir haben im Augenblick keine Möglichkeit, nach Aleppo, also insbesondere nach Ost-Aleppo reinzukommen. Ost-Aleppo ist ja nicht erst seit kurzem belagert, sondern ebenfalls schon seit Jahren. Lange Zeit haben wir es geschafft, immer wieder humanitäre Hilfe in den Osten der Stadt zu bringen. Insgesamt leben in Syrien ca. 500.000 bis 600.000 Menschen unter Belagerung. Das heißt, die Menschen können ihre Wohnorte nicht verlassen. Humanitäre Hilfe kommt nur sehr unregelmäßig dort hinein. Wir schaffen es immer wieder mal, aber eben längst nicht in dem Maße, wie es erforderlich wäre und wie es eigentlich auch rechtlich geboten wäre.
Georg Schwarte ist mein Kollege, der Hörfunk-Korrespondent in New York. Auch Ihnen guten Abend, Herr Schwarte.
Hallo, guten Abend.
Ja, Sie sind dicht dran an der UN. Hat man da das Gefühl, dass man wirklich gescheitert ist mit seiner Vorstellung, dass man in irgendeiner Form da regulierend eingreifen könnte? Wie ist die Situation jetzt einen Tag nach diesen gescheiterten Gesprächen zwischen Russland und den USA?
Ziemlich verzweifelt. Auf den Fluren hier, wenn man in die Gesichter schaut, wenn man mit Leuten redet, die sehr nah dran sind, dann ist hier Ratlosigkeit zu spüren. Man musste gestern Abend nur die Pressekonferenz des russischen UN-Botschafters, Tschurkin heißt der Mann, beobachten und verfolgen, wenn man da im Saal saß. Russland ist in diesem Monat, im Oktober, ausgerechnet Vorsitzender im UN-Sicherheitsrat und gestern hatten Frankreich und Spanien, denen ist der Kragen geplatzt, die haben gesagt, wir müssen doch was tun. Die haben eine Resolution eingebracht, einen Entwurf in den Sicherheitsrat. Und in dieser Resolution steht, dass es eine sofortige Feuerpause geben muss, von den Vereinten Nationen überwacht, dass es eine Flugverbotszone über Aleppo geben muss, dass alle Parteien sich daran halten. Wer sich nicht daran hält, wird unter Kapitel 7 massiv sanktioniert. Das steht in diesem Resolutionsentwurf drin. Dann haben wir einen Sicherheitsrat, 15 Nationen, 5 davon mit Veto, Recht und Macht, eine davon Russland. Und der russische Botschafter saß gestern Abend da und lehnte sich zurück und sagte, er wolle das Wort Veto nicht in den Mund nehmen, aber diese Resolution habe unter diesen Umständen wohl keine Chance auf Realisierung. So sieht die Lage im Augenblick hier bei den Vereinten Nationen aus.
Es sind ja viele Menschen betroffen, die darunter leiden, dass da Bomben fallen, direkt auf sie offensichtlich auch, eben nicht nur auf militärische Ziele. Spielt denn die menschliche Karte in diesem Konflikt überhaupt keine Rolle mehr bei den Beteiligten, die, die vor Ort kämpfen, gegeneinander kämpfen, beziehungsweise Kräfte unterstützen? Haben Sie das Gefühl,
dass das nicht... Ja. Sie spielt eine Rolle, nur eine ganz unterschiedliche. Man kann das in dem Fall tatsächlich auch wieder an den beiden Lagern festmachen. Wir müssen den Auftritt mal sehen vom Außenminister Kerry und dem russischen Außenminister Lavrov. Die saßen sich vor 2 Wochen bei der UN-Generaldebatte, einmal im Jahr kommen wir alle zusammen hier, die saßen sich im Sicherheitsrat gegenüber. Ein hochemotionaler John Kerry, ein Amerikaner, der appellierte, der auf die Gefühle abhob. Und ein sehr nüchterner, sehr kalkulierender russischer Außenminister, der eher strategisch, taktisch argumentierte. Und das setzt sich fort. Und ich nochmal gestern Abend die Pressekonferenz. 3 von meinen Kollegen ist gestern Abend tatsächlich auch so ein bisschen die Galle übergelaufen. Und sie wurden, was Journalisten vielleicht nicht tun sollten, emotional und haben den russischen Botschafter konfrontiert, haben ihn gefragt, sagen Sie, haben Sie eigentlich überhaupt kein Schamgefühl, wenn Sie hier sitzen und Russland wirft Bomben auf Zivilisten in Aleppo? Und der russische UN-Botschafter war sehr, sehr klar und sagte, naja, nicht nur hunderte Zivilisten haben Angst in diesen Stunden, hunderttausende Zivilisten haben seit 2003 Angst gehabt, als die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind. Das sind dann die Antworten, die man bekommt.
Dr. Michael Lüders ist Politik- und Islamwissenschaftler, hat in Syrien studiert. Guten Abend, Herr Dr. Lüders.
Schönen guten Abend, hallo.
Wie konnte es so weit kommen?
Naja, man muss den Konflikt in seinen ursächlichen Zusammenhängen verstehen und begreifen, jenseits aller menschlichen Tragödien, die sich dort abspielen. Wir haben hier einen Aufstand in Syrien gehabt im Jahr 2011, der die Unzufriedenheit eines Teiles der Bevölkerung mit dem Regime von Bashar al-Assad zum Ausdruck gebracht hat. Dieses Regime hat diesen Aufstand, diese Erhebung brutal niedergeschlagen. Es war aber unabhängig davon schon seit längerem der Plan, einen Regimewechsel in Syrien herbeizuführen, maßgeblich federführend auf Seiten der USA. Und die USA haben nicht nur Russland maßgeblich zu der Verschärfung dieses Konfliktes beigetragen, indem sie massiv Waffen und Geld transferiert haben nach Syrien, um dort vor allem, man höre und staune, gewaltbereite Dschihadisten mit eben diesen Waffen auszustatten, auf dass sie dort Krieg führen können gegen das Regime von Bashar al-Assad. Dieser Krieg wäre längst vorbei, wenn es diese Waffenlieferungen aus den USA, aus der Türkei und den Golfstaaten in Richtung der Rebellen nicht geben würde. Diese Rebellen sind nicht jene netten, gemäßigten Oppositionellen, von denen immer die Rede ist. Gerade in Aleppo zeigen sich die Aufständischen, vor allem in Form von dschihadistischen Milizen. Es gibt fast keine nennenswerten Gruppen, die gegen das Regime in Syrien kämpfen, die nicht radikale Dschihadisten wären. Es gibt vor allem 2 Gruppen, die hier eine große Rolle spielen. Zum einen der Islamische Staat und zum anderen die Nusra-Front. Die Nusra-Front ist federführend bei den Kämpfen im Osten Aleppos. Die Lage in Aleppo ist kurz umrissen die folgende. Die Stadt ist zweigeteilt immer gewesen. Der Westen Aleppos wird immer kontrolliert oder ist immer kontrolliert gewesen seitens des Regimes. Dort war das Leben relativ normal, soweit das normal sein kann unter Kriegsbedingungen. Im Osten dagegen, den Osten haben die dschihadistischen Milizen unter ihre Kontrolle gebracht. Dort sind die schweren Kämpfe und eigentlich wäre es im Interesse aller, dass die Dschihadisten von dort vertrieben werden, aber das will man letztendlich nicht, weil dann der Westen eingestehen müsste, man hat einen Fehler gemacht, um jeden Preis Bashar al-Assad, so schlimm sein Regime ist, stürzen zu wollen und jetzt haben wir ein Chaos, ein riesiges Chaos, das kaum mehr zu bändigen ist und wir haben uns angewöhnt, Russland immer als den Bad Guy zu benennen und die russische Politik ist in vielerlei Hinsicht sehr fragwürdig. Es ist aber auch erstaunlich, dass diese Waffenlieferungen an die dschihadistischen Milizen, die vor allem über die Türkei erfolgen, die Nusra-Front kämpft wesentlich mit Waffen, die sie aus der nahen türkischen Grenze erhält, so gut wie gar nicht thematisiert werden.
Wir haben ja eine E-Mail bekommen im Voraus zu dieser Sendung von Hartmut Binsau aus Kiel. Er schreibt im Grunde Ähnliches, was da, wie Sie gerade gesagt haben. Im Fernsehen werden immer die schlimmen Bilder gezeigt, für die Assad verantwortlich ist. Was machen eigentlich die Rebellen? Dann wird immer von Rebellen gesprochen. Gibt es die überhaupt noch? Ist es nicht vielleicht die Nusra-Front, von der Sie gerade gesprochen haben, sprich Al-Qaida, die von den Amerikanern unterstützt wird? Was passiert, wenn Assad gestürzt wird? Was machen die Nusra-Front mit den Christen, mit den Aleviten und den Sunniten. Deckt sich ziemlich genau mit dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dr. Lüders. Ist das in der Tat die Situation vor Ort, dass da eine durchaus auch stark geprägte Rebellion mit Unterstützung von den USA stattfindet gegen Assad, weil man es nicht geschafft hat, den möglicherweise auch auf anderen Wegen aus seinem Amt zu drängen?
Genauso muss man es leider sehen. Bei aller berechtigten Kritik an der Amtsführung von Assad selbstverständlich und bei aller berechtigten Kritik an der Rücksichtslosigkeit der russischen Kriegsführung, dieser Konflikt, dieser Krieg wäre längst beendet, wenn es diese Waffenlieferungen aus den USA nicht geben würde. Vor allem die Türkei spielt hier eine sehr unglückliche Rolle, weil eben über die Türkei der meiste Waffennachschub folgt. Die türkische Position ist ohnehin sehr zwiespältig. Man benutzt den Islamischen Staat zunehmend, die Nusra-Front, um gegen die Kurden im Norden Syrien zu kämpfen. Der Krieg wird immer komplexer. Und es hat kaum noch einer den Überblick. Es ist auch schwierig, diese Situation wieder unter die Kontrolle zu bekommen. Was bei uns im Westen weitgehend außer Blick gerät, ist, dass das Regime von Bashar al-Assad, so kritikwürdig es ist, so skrupellos es ist, immer noch die Unterstützung von einem erheblichen Teil der syrischen Bevölkerung genießt. Vor allem von den religiösen Minderheiten hier, allen voran den Christen. Nicht, weil sie ihn lieben würden, aber die Pest dessen, was man kennt, kann manchmal besser sein als die Cholera dessen, was kommen mag. Was würde denn passieren, wenn Bashar al-Assad morgen gestürzt würde? Es würden doch nicht die sogenannten gemäßigten Oppositionellen oder die vielbeschworene Zivilgesellschaft die Macht übernehmen in Syrien, sondern es würde sich das Szenario wiederholen, das wir aus Afghanistan kennen, nach dem Abzug der Sowjettruppen 1989, Kabul, damals unversehrt die Stadt, danach haben die Mujahideen sich gegenseitig zerfleischt und Kabul in Schutt und Asche gelegt. Ein ähnliches Szenario wäre für Damaskus zu erwarten. Die Macht, wenn Bashar al-Assad stürzt, würde übernommen werden von dschihadistischen Milizen. Und das wissen die religiösen Minderheiten, allen voran die Christen und die Drusen. Und deswegen haben sie kein Interesse daran, dass das Regime von Bashar al-Assad gestürzt wird.
Das hat übrigens auch der russische Botschafter hier ganz klar so formuliert. Hat gesagt, wenn wir nicht eingegriffen hätten, wir Russland, in diesen Syrien-Konflikt, dann würde heute schon die schwarze Flagge der Terroristen, der Al-Nusra und Al-Qaida, über Damaskus wehen. Und es sind ja Vorbedingungen formuliert worden. Die Russen sagen bis heute, die Amerikaner haben zugesagt, ihr trennt am Boden Dschihadisten und Rebellen. Und wir bekämpfen die Dschihadisten und wir bekämpfen die Terroristen und lassen die Rebellen in Ruhe. Aber die Amerikaner würden nicht liefern. Die Vorbedingung von Russland für alles Weitere, was jetzt passieren muss, ist genau das. Haltet euch an das, was ihr zugesagt habt. Du, John Kerry, du hast es versprochen, ihr liefert nicht. Die Amerikaner drehen es um und sagen, wenn hier kein Flugverbot eingerichtet wird, wenn das Bombardement in Aleppo nicht aufhört, sind wir nicht bereit, weiter zu reden. Das ist die verfahrene Situation. Und die russische Position, Herr Lüders hat es ja gesagt, ist relativ eindeutig, die Terroristen müssen raus aus Syrien und dem Irak. Und Russland wird alles dafür tun und zeigt immer wieder mit dem Finger auf Al-Nusra, auch im Osten Aleppos, sagt, diese Al-Nusra-Front hält den Ostteil Aleppos auch als Geisel. Man würde sich bemühen, die Zivilisten nicht zu treffen, ist schwierig genug. Aber Russland zeigt auf die Terroristen und sagt, wir erledigen den Job für die Welt.
Trotzdem sind ja da nun Zivilisten, Menschen bedroht. Spielt das denn in diesen gesamten Überlegungen überhaupt keine Rolle oder gibt es tatsächlich auch innerhalb der westlichen Länder eine gespaltene Situation, dass sie sagen, naja, was ihr Amerikaner da gemacht habt, das haben wir zum Teil zwar am Anfang vielleicht mit unterstützt, aber als wir dann näher darüber nachgedacht haben und es vielleicht auch genauer untersucht haben, haben wir festgestellt, ihr kocht da euer eigenes Süppchen und deswegen stehen wir jetzt in diesem Fall auch nicht mehr ganz so hinter euch. Also diese Weltgemeinschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, gibt es die eigentlich in dieser Form, dass sie wirklich sagen, wir wollen erstmal Menschenleben retten und dann eben auch möglicherweise eine Einigung erzielen, die stark US-geprägt ist?
Ja, die Weltgemeinschaft gibt es schon, aber die Weltgemeinschaft scheitert im Augenblick an ihren eigenen Strukturen. Und da sind die Vereinten Nationen seit 70 Jahren ja dabei, sich zu reformieren quasi von Anfang an, aber es klappt halt nicht. Und der Sicherheitsrat ist konstruiert, wie er konstruiert ist. 15 Mitglieder, 5 mit Veto. Und eine Vetomacht reicht und alles ist blockiert. Wir haben eine Generalversammlung von 193 Mitgliedstaaten. Die können beschließen, was sie wollen. Die können eine UN-Charta ändern wollen und sagen, wir setzen dieses Veto außer Kraft, zumindest in Fällen bei humanitären Katastrophen. Das hat gerade der UN-Menschenrechtskommissar wieder gefordert und gesagt, dann muss man auf das Veto in dem Fall verzichten müssen. Das ist ein frommer Wunsch, sage ich mal. Die letzte Reform des Sicherheitsrates, die hat 1965 stattgefunden. Da ist der Rat von 6 Nichtständigen auf dann 10 nichtständige Mitglieder erweitert worden. Aber zu einer Änderung, beispielsweise in Fragen des Vetos, braucht es erstens eine Zweidrittelmehrheit von 193 Mitgliedstaaten in der UN-Generalversammlung. Das ist schon schwierig genug, aber setzen wir mal voraus, das würde klappen. Dann braucht es eine Mehrheit im Sicherheitsrat. 9 dieser 15 müssten zustimmen und darunter alle 5 Vetomächte. Eine Vetomacht, die selber sagt, sie verzichtet auf das Veto. Da kommt dann die Konstruktion UN und Sicherheitsrat an seine Grenzen.
Also ich würde schon nach 15 Minuten sagen wollen, dass die UN eigentlich gescheitert ist, so wie sie sich in den letzten Jahren aufgestellt hat.
Ja, weiß ich nicht. Es gibt mehrere Vereinten Nationen. Ich meine, wir dürfen die Vereinten Nationen auch nicht in Bausch und Bogen verdammen. Christoph Jun wird mir da vermutlich zustimmen. Wie viel Hilfe, wie viel Rettung, wie viel Leben durch die Vereinten Nationen gerettet wurden, über die verschiedenen Agenturen, die auch in Syrien tätig sind, über Hilfskonvois, die immer wieder versuchen, Menschen zu erreichen. Es ist gerade eine Liste wieder eingereicht worden von den Vereinten Nationen an die Assad-Regierung für Oktober, wie viel 100.000 Menschen man plant, in diesem Oktober zu erreichen. Das ist immer ein Ziel, was am Ende jeden Monats bisher nicht erreicht wurde, weil immer wieder keine Genehmigungen erteilt wurden für Hilfskonvois. Also die Vereinten Nationen, das ist einmal der operative Teil am Boden. Das sind die Blauhelme, das sind die Helfer, das sind die vielen, vielen Agenturen, die Leben retten. Und dann haben wir hier die politische Seite der Vereinten Nationen, das Generalsekretariat hier. Und an der Spitze ein Generalsekretär, der im Augenblick weniger General und viel mehr Sekretär ist, ein Ban Ki-moon, der nach 10 Jahren leider auch mit Blick auf Syrien feststellen muss, er ist gescheitert in seinem Bemühen, in dem Fall einzugreifen. Er hat gesagt, wir dürfen Konsens nicht mit Einstimmigkeit verwechseln, aber es ist nun mal Einstimmigkeit.
Christoph Jochen, kommen wir nochmal zur aktiven Arbeit der Hilfe vor Ort. Wir haben es jetzt gerade eben schon gehört, es gibt durchaus einen positiven Druck aus der Weltgemeinschaft, dort aktiv zu werden für die Menschen, damit die wenigstens für einen bestimmten Zeitraum eine Erleichterung ihrer Lage erfahren. Wie müssen wir uns das vorstellen? Mit wem müssen Sie eigentlich vor Ort verhandeln, um tatsächlich Hilfskonvois dorthin fahren zu können, um Menschen dort vor Ort konkret helfen zu können? Gibt es da zwei gegnerische Seiten, mit denen Sie da sprechen? Oder ist das so, dass man das, was wir vorhin von Herrn Dr. Lüders gehört haben, dass man da unheimlich viele Gruppen gleichzeitig erreichen muss? Und das macht es natürlich zeitlich schwerer, aber wahrscheinlich auch inhaltlich deutlich schwerer.
Ja, die Zeiten, wo man in Konflikten mit nur zwei Seiten sprechen musste, Verzeihung, die sind natürlich lange vorbei. Relativ am Anfang des Konfliktes, noch im Jahr 2013, haben unsere Kollegen vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz einmal versucht, ein sogenanntes Mapping, also eine Übersicht zu schaffen, wie viele Gruppierungen denn in diesem Konflikt engagiert sind. Sie haben es bei der Zahl von 600 dann beendet und aufgegeben.
Im Syrien-Konflikt?
Im Syrien-Konflikt. Damals war es extrem zersplittert und es war zu der Zeit war das eines unserer größten Probleme. Das Rote Kreuz und der Rote Halbmond, wir arbeiten nicht versteckt oder heimlich. Das heißt, wenn wir Hilfslieferungen von A nach B bringen, dann kündigen wir das bei allen Konfliktparteien an, teilen genau mit, wann wir fahren möchten, welche Route wir nehmen möchten und erbitten sozusagen die Zustimmung aller Konfliktparteien. Wir teilen mit, was auf den Lastwagen geladen ist und so weiter. Und es war zu der Zeit wirklich die größte Herausforderung, dass man das mit teilweise, wenn sie von Tartus, also vom Hafen, zum Beispiel nach Homs wollten, sind teilweise über 40 Kontrollpunkte haben sie gemusst und manchmal bogen sie um die nächste Straßenbiegung und dann stand da eine Gruppierung, die sie nicht kannten. Das war damals. Inzwischen gibt es nicht mehr so unendlich viele Gruppierungen, aber es ist, Herr Dr. Lüders sprach das ja an, es ist eben immer noch zersplittert, wenn es auch einige sehr starke Gruppierungen gibt. Wir können aber nur so arbeiten, dass wir sehr transparent sind, weil es hilft niemandem, wenn diese Hilfe intransparent ist, weil dann natürlich bei jeder Konfliktpartei der Verdacht noch größer wird. Hier würde nun dem Gegner oder dem Feind, wie es die Konfliktparteien ja sehen, dezidiert geholfen und genau darum geht es nicht. Andererseits ist dieser Konflikt in Syrien von Anfang an in einem Ausmaße davon geprägt, dass der jeweilige Gegner so negativ besetzt ist, so scharf attackiert wird, dass häufig Hilfe für Menschen, für Zivilbevölkerung, die unter Kontrolle des Gegners oder Feindes leben, eben immer auch als Unterstützung für den Feind gesehen wird. Und das macht unsere Arbeit unglaublich schwer, weil es eine dramatische Vermischung von humanitärer Hilfe und politischen oder eben militärischen Zielen ist.
Also Sie stoßen da durchaus an Ihre Grenzen. Sie haben ja auch vorhin gesagt, in Aleppo können Sie zurzeit aktuell gar nicht helfen. Da erreichen uns ja diese Bilder. Haben Sie irgendwie eine Perspektive, dass da vielleicht doch auf ganz niedriger Ebene demnächst nochmal was zusammengeht, auch wenn sich die großen Parteien, die großen da irgendwie nicht einig wären, dass es vielleicht doch auf ganz unteren, minimalen Ebenen dazu kommt, dass da Hilfskonvois, Hilfen möglich sind, weil vielleicht ja doch auch irgendwann mal auf Seiten der, wie Sie genannt haben, Gegner, das Herz füreinander erwacht, das Herz für Menschen erwacht?
Also der Respekt für die Grundregeln des humanitären Völkerrechts und einfach auch eine gewisse Menschlichkeit, die ist in diesem Konflikt kaum bis gar nicht zu sehen. Das war von Anfang an so und hat sich immer weiter sozusagen radikalisiert. Wir haben, wenn Sie Aleppo ansprechen, wir haben bis vor kurzem konnten wir in den Osten der Stadt rein. Es ist uns aber dann immer untersagt worden, mit LKW über die Frontlinie zu fahren, weil die Konfliktparteien unterstellten, diese LKW könnten ja dann auch vom jeweiligen Gegner möglicherweise militärisch genutzt werden. Und dann hat man also wirklich, oder dann hat der Rote Halbmond über Jahre hinweg diese gesamte Hilfe auf diesen Handkarren. Sie kennen sie, wenn sie schon mal im Nahen oder Mittleren Osten waren, wo halt so die Waren auf den Zugs mit hin und her transportiert werden. Mit unendlich langen Konvois sind alle Menschen im Osten Aleppos versorgt worden. Das war schon vorher so. Ich bin derzeit nicht sehr optimistisch, dass es kurzfristig dazu kommen wird, dass wir auf eine geordnete Art und Weise bedingungslos Zugang zu allen Menschen bekommen, die in Syrien in oder unter Belagerung leben.
Dr. Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler, Sie haben ja gerade vorhin und sehr ausführlich die russische Karte gespielt und haben Russlands Position in diesem Konflikt nochmal deutlich gemacht, vielleicht sogar ein Stück weit verteidigt. Können Sie denn verstehen, dass die Russen sich da so nach hinten lehnen und sagen, wir wollen da zwar durchaus einen Waffenstillstand, weil wir den Menschen helfen wollen, aber nicht um jeden Preis? Und man hat ja schon das Gefühl, dass die Russen in diesem Zusammenhang die Bremser sind. Können Sie das verstehen oder haben Sie das Gefühl, dass da vielleicht tatsächlich auch was hintersteckt, was militärisch oder strategisch dann von deren Seite aus ein Problem darstellen könnte?
Es liegt mir fern, russische Positionen zu verteidigen, aber man muss, wenn man die Dinge analytisch betrachten, zur Kenntnis nehmen, dass die Ursächlichkeiten dieses Konfliktes andere sind als die, die gemeinhin diskutiert werden. Es ist sehr bequem, Moskau für alles verantwortlich zu machen, aber man kann nicht glaubwürdig russische Politik kritisieren, ohne gleichzeitig auch nur zur Kenntnis zu nehmen, dass der Ursprung dieses Konfliktes darin liegt, dass die USA gemeinsam mit der Europäischen Union, mit der Türkei, mit den Golfstaaten beschlossen haben, dieses Regime von Bashar al-Assad zu stürzen. Im Jahr 2011 war das, in der irrigen Annahme, das würde ruckzuck gehen, so wie man Gaddafi in Libyen gestürzt hat. Und das war eine gravierende Fehleinschätzung, die uns alle jetzt verfolgt. Die Russen sind genauso wie die Amerikaner, genauso wie die Iraner und die Saudis, die ebenfalls ihren jeweiligen Stellvertreterkrieg in Syrien austragen, nicht interessiert am Schicksal der syrischen Zivilbevölkerung. Es geht um Macht und Geopolitik und keinem der Akteure ist daran gelegen, eine gedeihliche Zukunft für Syrien zu entwickeln. Im Gegenteil, der Konflikt eskaliert ja immer mehr und wird zu einem Konflikt, der den Kalten Krieg zwischen den USA und Russland maßgeblich beflügelt. Aus russischer Sicht ist die Sache ganz klar. Die Terroristen, wie die Russen sagen, die Dschihadisten, wie man neutral sagen müsste, sie kontrollieren den Osten Aleppos, sie kontrollieren weite Teile Syriens, dank der Waffenbrüderschaft aus den genannten Staaten. Und das ist aus russischer Sicht nicht akzeptabel. Und es ist auch für die Region verheerend, denn wir müssen uns über eins im Klaren sein. Dieser Konflikt wird noch sehr lange weiter schwelen. Und wir in Europa werden die Kehrseite dieses Konfliktes mehr und mehr zu spüren bekommen, in Form anhaltender Flüchtlingsbewegungen, in Form einer zunehmenden terroristischen Gefahr. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die hiesige Innenpolitik, denn das alles, was hier passiert, ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten. Und man müsste diesen Konflikt in Syrien eigentlich viel breiter diskutieren, als es bisher geschieht. Die Angriffe auf den Osten Aleppos sind für die Menschen, die dort leben, eine Tragödie.
Genau, und da wollte ich noch mal einhaken. Jetzt mal fernab des Wissenschaftlers. Sie haben das natürlich gut erklärt. Ich wollte auch nicht sagen, dass die Russen Verteidiger sind. Sie haben uns die Situation erklärt, um das noch mal klarzustellen. Aber trotzdem die Frage, warum verhält sich Russland zumindest als Außenstehender, so starr. Alle anderen Länder im Sicherheitsrat in der UN sagen, wir möchten da jetzt erstmal helfen, wir müssen diesen Menschen helfen. Russland sagt, nee, geht nicht. Warum sind die so hart und warum zeigen sie nicht auch an die einen oder anderen Stelle mal, ich sag mal, ein geöffnetes Herz, was man ja in Russland eigentlich immer wieder unterstellt? Die Menschen in Russland sind ja liebenswerte Menschen, offene Menschen. Warum zeigen sie sich hier so hart?
Ich würde sagen, alle Kriegsparteien zeigen sich hart, ohne Rücksicht auf Verluste in der Zivilbevölkerung. Es gab ja eine Friedensvereinbarung für Syrien, ausgehandelt von den USA und von Russland. Und kaum war die ausgehandelt, hat die amerikanische Luftwaffe syrische Soldaten angegriffen. 62 sind dabei getötet worden, in der Nähe von Deir ez-Zor im Osten Syriens. Der Angriff hat 4 Stunden gedauert und war gewiss kein Versehen. Und vor diesem Hintergrund hat man in Russland das Gefühl, die wollen uns auf den Arm nehmen. Und die Russen ziehen jetzt ihr Ding durch. Sie wollen den Osten Aleppos zurückerobern, gemeinsam mit der syrischen Armee. Und die Tragik der syrischen Zivilbevölkerung im Osten Aleppos ist, dass sie Gefangene sind, dieser Dschihadisten. Denn die Dschihadisten lassen die Zivilisten nicht ziehen. Sie können nicht fliehen, denn das sind Geiseln in den Händen der Dschihadisten.
Wobei ich...
Georg Schwarte, ja.
Sie sagen, das war kein Versehen. Die offizielle Lesart, Sie mögen das anders sehen, die Amerikaner haben gesagt, es war ein Versehen, sie haben es sofort eingeräumt, sie haben im Sicherheitsrat sich dazu bekannt, sie haben vor der Weltöffentlichkeit gesagt, es war ein Fehler, sie haben sich entschuldigt. Das macht die Sache nicht geringer, aber Amerika sagt, das war ein Versehen. Dann kam danach die Bombardierung des Hilfskonvois, ungeklärt bis heute, wer es war, unterschiedliche Schuldzuweisungen. Die Amerikaner zeigen auf Russland und sagen, die Russen waren es. Die Russen fordern eine unabhängige Untersuchung. Aber das macht die Atmosphäre natürlich nicht besser. Und Sie haben gefragt, warum gehen die Russen nicht darauf ein, eine Feuerpause einzurichten. Der russische Außenminister, der russische Botschafter, sie alle sagen, wir können so viele Resolutionen über Feuerpausen verfassen, wie wir wollen. Die Terroristen, so sagen es die Russen, halten sich nicht daran. Sie werden weiterkämpfen. Und deswegen ist jede Resolution hinfällig, solange diese Terroristen nicht weg sind. Und dazwischen steht dann ein UN-Hilfskoordinator, Stephen O'Brien von OCHA, von der Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, und fleht jetzt wirklich darum, dass sie wenigstens einmal die Woche 48 Stunden eine Feuerpause machen, um genau das zu erreichen, wenigstens ein paar Hilfskonvois reinzubekommen in diese Stadt. Und Sie haben eben von der Entmenschlichung gesprochen auf allen Seiten. Die gibt es tatsächlich auch hier in Ost-Aleppo und in anderen Teil Aleppos, auf beiden Seiten. Da wurde die Trinkwasserversorgung im Osten Aleppos zerstört und bombardiert. Die Rebellen oder auch Dschihadisten haben als Gegenmaßnahme dann die Trinkwasserversorgung für die 1,5 Millionen Menschen im anderen Teil Aleppos boykottiert und zerstört. Da ist Brutalität und Entmenschlichung auf allen Seiten. Da schießen Rebellen, Hellfire Rockets heißen die Dinger, das sind umgebaute Gastanks, wahllos in den anderen Teil Aleppos. Die sind gefüllt mit Steinen, mit Nägeln und mit Benzin. Das sind ganz brutale, ganz grauenhafte Bomben, die wahllos irgendwo niedergehen. Also das Gemetzel findet auf beiden Seiten statt und die Gesprächsbereitschaft ist angesichts solcher Sachen nur noch sehr begrenzt da.
Wir reden jetzt gleich in der Redezeit mit Ihnen über das syrische Drama und fragen auch Sie, können die Vereinten Nationen nur zuschauen? Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang mit unseren Gästen heute diskutiert. Das sind Christoph Jonen, Leiter internationaler Beziehungen beim Deutschen Roten Kreuz, Georg Schwarte, mein Kollege, der Hörfunkkorrespondent aus New York, der gerade eben gesprochen hat, und Dr. Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler. Wir wollen mit Ihnen, wie gesagt, auch in der nächsten Stunde, in den nächsten 55 Minuten direkt nach unseren Nachrichten dieses Thema diskutieren. Rufen Sie uns gerne an. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 4417 77, 08000 4417 77. Auch wenn die erste halbe Stunde sehr ernüchternd war, weil wir ja natürlich gehofft haben, irgendwo gibt es Ansätze für eine zumindest menschliche Annäherung, dass die Leute, die dort vor Ort leben müssen, die dort bedroht sind, dass für die wenigstens für eine bestimmte Zeit wieder eine gewisse Hilfe in Aussicht steht. Es ist, wie gesagt, offensichtlich sehr schwer, da zu einem Konsens zu finden. Wir wollen trotzdem drüber reden und vielleicht finden wir ja den einen oder anderen versöhnenden Weg heute Abend hier in der Redezeit. Also kurz nach 21 Uhr, nach den Nachrichten, wollen wir weiter diskutieren. Nochmal die kostenlose Telefonnummer 08000 441777.
NDR Info. Themenabend.
Weiter geht's jetzt in der Redezeit mit unserem heutigen Thema. Das syrische Drama. Können die Vereinten Nationen nur zuschauen? Das wollen wir jetzt mit Ihnen diskutieren, nachdem wir eine halbe Stunde mit unseren Gästen zum Thema gesprochen haben. Sie können kostenlos anrufen, wie immer, über die 08000 441777. Mein Name ist Andreas Kuhn, wünsche Ihnen nochmal einen guten Abend und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir haben in der ersten halben Stunde ja schon sehr ausführlich auch über die Rolle der Vereinten Nationen gesprochen, der UN oder der UNO, wie man sie auch nennt, und haben sie durchaus sehr kritisch betrachtet, weil man natürlich schon feststellen muss, dass angesichts dieser furchtbaren Bilder, die wir gerade jetzt auch in den letzten Wochen, in den letzten Tagen aus Aleppo gesehen haben, fragen muss, kann die Weltgemeinschaft da nicht wenigstens mal einschreiten und den Menschen vor Ort helfen? Es gab da sehr, sehr viele, ja auch durchaus schon ernüchternde Meinungen, die wir heute gehört haben, ernüchternde Fragen, ernüchternde Bilanzen, und wir wollen natürlich auch mal hören, wie stehen Sie dazu, wie sehen Sie eigentlich die UN?
Ich finde das problematisch, dass man als Weltgemeinschaft immer und für alles verantwortlich gemacht wird. Also das macht mir ein bisschen Sorgen, weil man einfach überhaupt nicht mehr durchblickt, wo man eigentlich ja eine Mitschuld trägt und ja, wo man doch den Ländern eigene Entscheidungshoheit lassen sollte.
Die Vereinten Nationen sind eine Staatengemeinschaft und die schaffen es nur gemeinsam. Und im Augenblick sehe ich das nicht. Im Augenblick sehe ich, dass Syrien ein Hinterhof ist für Machtspielereien.
Im Allgemeinen hat die UN einfach viel zu wenig zu sagen. Auch durch die Vetomächte ist ziemlich verfahren alles. Weil es ja auch immer um diese Interessen Russland, Amerika, also ein Stellvertreterkrieg im Grunde genommen, unlösbar.
Ich denke, dass die UN in sich zu sehr zerstritten ist, als dass sie da eine große Macht ausübt. Also ich denke, solange die nicht mehr zusammenhalten, also die UN, die beiden Supermächte sich da nicht von denen groß beeinflussen lassen.
Wenn die Weltgemeinschaft da eingreifen möchte, sollte man sich vielleicht mit den Leuten auseinandersetzen, die die Waffen dorthin liefern. Nicht, dass die eine Seite beliefert und die anderen beliefern die andere Seite, weil so wird der Krieg natürlich immer weiter angefeuert. Also steckt da wieder dahinter das Geldmotiv. Und ich glaube, dass das eigentlich der Hauptkonflikt dahinter ist.
Es hat ja immer wieder solche Konflikte gegeben und die Konflikte kann man lösen, wenn man den Willen dazu hat. Aber ich sehe momentan keinen Willen bei den Herrn Putin und Assad.
Das syrische Drama wird uns auch in der Redezeit jetzt beschäftigen innerhalb unseres Themenabends. Wir fragen, können die Vereinten Nationen nur zuschauen? Die Meinungen eben hat Sarah Klöser für uns eingesammelt. Sehr spontane Meinungen, aber auch sehr dezidierte, wie ich gerade nochmal festgestellt habe. Wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren, wenn Sie auch eine Meinung zum Thema haben, wenn Sie Fragen haben zum Thema, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie kritisch nachfragen wollen, tun Sie das bitte über die kostenlose Telefonnummer 08000 441777. Da wir eben schon einen Hörer in der Leitung haben, der gesagt hat, ich könnte eine Menge erzählen, möchte das aber nicht unter meinem Namen tun, weil ich sonst ein bisschen Angst haben müsste, dann hier das Angebot, Sie können das gerne auch unter einem anderen Namen machen oder auch völlig anonym heute Ihre Meinung sagen. Ist sicherlich ja auch ein sehr sensibles Thema, über das wir heute diskutieren. Christoph Jonen, Leiter internationale Beziehungen beim Deutschen Roten Kreuz. Wir haben gerade in der ersten halben Stunde von Ihnen schon gehört, es ist unheimlich schwer, da wirklich humanitär tätig zu werden. Nun gibt es ja eine neue Initiative auch aus der EU, die gesagt hat, da muss jetzt was passieren. Es gibt auch, glaube ich, von den Golfstaaten nochmal ein neues Engagement gefordert, das da eingebracht werden muss. Sie haben aber vorhin eigentlich auch schon wieder gesagt, naja, die Perspektiven sehe ich alle nicht. Wenn Sie vor Ort mit den Menschen sprechen, wenn Sie mit denen in Kontakt kommen, wie sehen die denn eigentlich diesen Konflikt? Denn wenn Sie Hilfslieferungen dorthin bringen, dann kommen Sie ja sicherlich mal in das Gespräch mit den Menschen da vor Ort. Sind die verzweifelt, sagen, die Welt lässt uns alleine, oder sind die mittlerweile schon so abgestumpft, dass sie sagen, das ist eben bei uns so?
Wir kommen nicht nur mit den Menschen in Kontakt. Die humanitäre Hilfe in Syrien wie in vielen Konflikten funktioniert in einem zum erheblichen Maße über Syrerinnen und Syrer. Es sind im Regelfall Syrerinnen und Syrer, die wirklich an der Frontlinie stehen, die über die Frontlinien gehen und die in vielen Fällen, zum Beispiel auch in den belagerten Vororten von Damaskus, die dort selbst leben. Also die sind Teil, die sind mitten in diesen Gemeinden, die leben mit den Menschen. Und wenn sie mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit der normalen, in Anführungszeichen, Zivilbevölkerung sprechen, dann hören sie ganz oft, dass die Menschen sich alleingelassen und verraten fühlen. Das ist die überwiegende Stimmung im Land, die nach meiner Wahrnehmung auch relativ unabhängig von der politischen Ausrichtung ist. Mag jetzt vielleicht nicht für die ganz extremen politischen Gruppierungen sprechen, aber für die allermeisten Menschen ist das wirklich von der politischen Ausrichtung unabhängig. Man fühlt sich alleingelassen und verraten eben über Jahre hinweg, weil die Menschen schon mitbekommen haben, dass es von außen über Jahre hinweg eben keine Unterstützung für die eine wie die andere Seite in einem Ausmaß gab, die möglicherweise zu einem Ende des Konfliktes hätte führen können.
Sind die so weit ernüchtert, dass sie lethargisch vor sich hinleben, oder spüren sie da noch irgendein Aufbäumen, das sich möglicherweise irgendwann auch nochmal in einer ganz anderen Form ausdrücken könnte?
Die Menschen leben sicherlich nicht zum größten Teil lethargisch vor sich hin. Wenn sie sich einfach die Zahlen anschauen, es haben ca. 4,8 Millionen Menschen Syrien verlassen, mussten fliehen über internationale Grenzen. Aber der Großteil der Menschen, 6,5 Millionen Menschen allein, sind im Land vertrieben. Das heißt, die sind häufig auch mehrfach vertrieben und haben trotzdem nicht ihr Land verlassen. Das zeigt, dass die Menschen in ihrem Land bleiben möchten, natürlich teilweise auch Zwänge haben, ökonomische Zwänge, und nicht so ohne weiteres ins Ausland fliehen können. Die Menschen wollen in Frieden leben. Das ist, glaube ich, sowas in den Gesprächen, die wir führen. Die wollen einfach wieder eine gewisse Sicherheit, Ruhe und Frieden haben. Und das steht häufig über irgendwelchen politischen Äußerungen.
Unser Thema heute in der Redezeit innerhalb des Themenabends, das syrische Drama. Können die Vereinten Nationen nur zuschauen, oder kommt von deren Seite aus nochmal ein wichtiger, ein richtiger, ein menschlicher Impuls, der dann auch positive Konsequenzen für die Menschen vor Ort hat? Wir wollen das mit Ihnen diskutieren. Nochmal unsere kostenlose Servicetelefonnummer, die 08000 44 1777, am Telefon jetzt Yasser A. aus Wolfsburg. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Tag hier. Und zwar, ich habe mehrere Punkte.
Sie kommen aus Syrien, ne?
Ich versuche mich mal kurz zu fassen, weil ich weiß, Ihre Zeit ist ganz kurz. Also erstens, im Vordergrund des ganzen Konflikts muss das syrische Volk selber stehen. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer agiert da gerade. Es agieren auf höchster Linie USA und Russland. Die beiden verfolgen natürlich ureigene Interessen, die denen der syrischen Bevölkerung widersprechen. Ja, also Russland will da territoriale Gebiete sichern, und das Gleiche gilt für die USA. Ne, mit den Unterstützungen, die sie nun mal auch dort bestimmten Parteien leisten. Das ist das eine. Deswegen ist von denen nichts zu erwarten. Natürlich kontrollieren die den Sicherheitsrat, also ist auch von denen nichts zu erwarten. Dann Ihre Vorredner oder ein Redner in der Diskussion hat ja auch gesagt, dass wenn keine Lieferungen von Waffen nach Syrien kämen, wäre der Krieg längst vorbei. Und dann überlegen wir uns mal, wie wäre er vorbei? Ja, er wäre sicherlich so vorbei, dass das Regime weiterhin dort besteht. Das Regime, was seit 40 oder 50 Jahren die Menschen dort auf übelste Weise quält. Ja, jeder von den Syrern kennt das und ich weiß, wovon ich spreche. So, das ist der nächste Punkt. Dann haben wir nochmal den Punkt, der aufgebracht wurde, die Minderheiten. Was wir jetzt hier gehört haben, dachte ich im Prinzip, wir lassen lieber die Minderheiten regieren und die Mehrheitsbevölkerung soll weitere 50, 100 Jahre leiden. Ja, die Mehrheitsbevölkerung, die mehrheitlich muslimisch-sunnitisch ist. Nur dafür, dass die Aleviten oder die Christen angeblich dort dann gefährdet wären. Was aber die letzten Hunderte, wenn nicht Tausende Jahre nicht bestätigen.
Ich muss Sie mal unterbrechen, weil
auch ein Punkt, den man so nicht stehen lassen kann. Wie wenn ich hier sage, die deutsche Regierung könnte hier die Türken unterdrücken, also lassen wir jetzt die Türken komplett an die Macht kommen, ja, und hier alles übernehmen und so regeln, wie sie wollen. Wobei ich nicht sagen will, dass die Türken hier Unheil stiften würden.
Ich möchte mal etwas rausgreifen, was Sie gerade gesagt haben, was für mich ein Widerspruch darstellt. Sie haben gesagt, das syrische Volk muss im Mittelpunkt stehen. Und eigentlich möchten Sie keine Einmischung von außen haben, sondern das syrische Volk muss selber über sein Schicksal bestimmen. Wir haben vorhin von Herrn Dr. Lüders gehört, dass er der Meinung ist, dass durchaus eine noch vorhandene Mehrheit hinter Assad steht. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen? Dann müsste man ja sagen, okay, dann lass das Regime mit seinem Volk so umgehen, wie es das Volk offensichtlich mehrheitlich auch möchte.
Also wir haben in Syrien eine typische 90%-Diktatur, ja. Also wir haben eine typische Diktatur erstmal, mit allem, was das eine Diktatur mit sich bringt, an Unterdrückung, an Einnehmung von jeglichen Kommerz und sonstigen Ressourcen der Menschen dort. Und wir haben in Syrien, wenn man dort aufwächst, lernt man mit, die Rede nicht zu laut, die Wände haben Ohren. Ja? Und das kommt nicht von ungefähr.
Also
die Mehrheit der Bevölkerung steht nicht hinterm Assad. Ja, sondern sie trauen sich nur nicht zu sagen, nicht zu tun. Diejenigen, die jetzt auch hinter ihm stehen, sind die Aleviten selber und die gekauften Sunniten, die eigene Präferenzen haben, sowie die eigenen Minderheitengruppen, die sich davon Profit erhoffen.
Ich möchte Sie jetzt nicht überstrapazieren, aber trotzdem nochmal die Frage, dann müssten Sie doch eigentlich damals, als 2011 dieser Aufstand losging, offensichtlich mit Unterstützung westlicher Staaten, der USA an der Spitze, da müssten Sie doch eigentlich damals gesagt haben, endlich kommt was in Gang. Und Gott sei Dank ist das so, dass wir jetzt auch mal Impulse von außen kriegen, Unterstützung von außen kriegen. War das so?
Ja und nein.
Okay.
Ja, im Sinne von, da kommt zumindest ein bisschen Unterstützung. Und nein, wir kennen den Irak. Die wissen, dass der Irak durch die USA kaputt gebombt wurde, dass im Irak mit Unterstützung der USA Chaos geschaffen wurde und die Regierung und alle Kräfte den bestimmten Bevölkerungsgruppen mit Maliki und ähnlichen gesetzt wurden, die auch rein Diktatoren sind. Und die wissen auch, dass der Irak durch die USA dem Iran auf dem goldenen Tablett übergeben wurde. Deswegen
also,
wissen wir, ja, es kommt Unterstützung, aber auch die Unterstützung wird nichts hergeben.
Okay.
Das ist für uns schon seit 5 Jahren bekannt und bewusst.
Okay, also wir merken auch an Ihnen, wie schwierig es ist, da eine einheitliche Position zu bekommen, schon wenn man selber ein klares Bild eigentlich von der Situation vor Ort hat. Ich möchte nochmal Dr. Lüders sprechen, fragen Dr. Michael Lüders als Politik- und Islamwissenschaftler. Zeigt sich in dem Herrn, den wir gerade gehört haben, im Grunde die ganze Zerrissenheit der Region da unten, dass man sagt, einerseits wollen wir die Machthaber, die uns über Jahre hinweg unterdrückt haben, wir möchten was geändert haben, wir möchten sie vielleicht auch weghaben. Andererseits haben sie für Stabilität gesorgt. So ganz schlecht war es dann vielleicht auch wieder nicht. Ist das im Grunde ein Beispiel in einem Menschen sozusagen ausgedrückt, wie schwierig es ist, da eine Position zu beziehen?
Die Verhältnisse in Syrien sind komplex und die Ebenen, die eben angesprochen wurden, sind, die umfassen nicht nur eine. Es ist natürlich so, dass das Regime von Bashar al-Assad mit Mitteln der Repression die übrige Bevölkerung kontrolliert hat und natürlich immer noch kontrolliert. Und es ist natürlich ein legitimer Wunsch zu sagen, wir wollen Freiheit. Aber man muss dann natürlich auch sich überlegen, wie soll die erreicht werden? Gewiss nicht durch Einmischung von außen. Die Tragik der Syrer ist, dass die Syrer eigentlich ein überaus gut gebildetes, gut ausgebildete Bevölkerung sind. Sie waren säkular orientiert. Syrien war in vielerlei Hinsicht auf einem guten Weg, ungeachtet aller Kritikpunkte an dem Assad-Regime, selbstverständlich. Dann kam dieser Krieg. Und wir haben jetzt sozusagen eine Situation, die politisch nicht mehr zu kontrollieren ist. Was die Syrer wollen oder nicht wollen, interessiert im Grunde genommen auf den Hinterhöfen der Macht niemanden mehr. Darüber kann man jetzt lange diskutieren und philosophieren. Aber es ist die Geopolitik, die Syrien fest im Griff hat. Es sind Stellvertreterkriege, die hier ausgefochten werden zwischen den USA und Russland einerseits, zwischen dem Iran und Saudi-Arabien andererseits. Und das macht es eben so schwierig, die Dinge wieder unter Kontrolle zu bringen. Und die Türkei ihrerseits spielt ihr eigenes Spiel, ebenso die Golf-Araber. Und keiner der Akteure, die hier von außen sich einmischen, denen geht es nicht wirklich um die Zukunft der Syrer. Die Tragik dieses Landes besteht darin, dass sie geostrategisch von größter Bedeutung ist, die syrische Position. Wenn man sich das auf der Landkarte ansieht, Syrien ist das strategische Durchgangsland. Keine Pipeline kann gebaut werden von den Golfstaaten oder vom Irak in Richtung Mittelmeer, die nicht durch syrisches Gebiet führt. Deswegen ist dieses Land von außerordentlicher Wichtigkeit für die Erdöl- und Erdgasströme in der Zukunft und für die Rivalität der Regionalmächte untereinander. Und das macht es eben auch so schwierig, die Dinge wieder zu beruhigen.
Georg Schwarte, der Rückzug der Amerikaner aus den Gesprächen hat ja möglicherweise sogar noch weitreichendere Folgen. Es gibt ja nun demnächst auch einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Kann es sein, dass Barack Obama jetzt sagt, okay, dann lassen wir diese Landkarte mal zurzeit so, wie sie ist, geben möglicherweise sogar den Russen die Chance, innerhalb der nächsten 2 Monate da noch oder 3 Monate da noch vielleicht eindeutigere Verhältnisse in ihrem Sinne herzustellen, ist mir jetzt auch egal, mal platt gesagt. Und dann sollen meine Nachfolger, die nach mir kommen, das dann in irgendeiner Form regeln. Das heißt, haben sich die Vereinigten Staaten nicht nur aus den Gesprächen gestern, was Waffenstillstand angeht, verabschiedet, sondern vielleicht auch aus dem Konflikt mittelfristig?
Nein, sie haben sich nicht aus dem Konflikt verabschiedet, aber das ist eine Wunde, die auch Barack Obama, glaube ich, sehr ans Herz geht. Der Mann hat eigentlich vorgehabt, Syrien nicht in diesem Zustand zurückzulassen und aus diesem Amt zu scheiden, der Friedensnobelpreisträger Barack Obama. Und Putin in Russland ist, wenn er irgendwas ist, dann ist er auch ein großer Taktiker der Macht und der weiß ganz genau, dass Russland im Augenblick am längeren Hebel sitzt. Russland hat sehr viel mehr Zeit im Augenblick als die Amerikaner und Barack Obama wird es nicht mehr erleben, dass dieser Syrien-Konflikt in irgendeiner Weise geregelt wird. Aber ich muss eben noch mal ganz kurz auf Herrn Dr. Lührs zurückkommen. Sie haben gesagt, Assad hat das Volk mit Mitteln der Repression unterdrückt. Das klingt für meinen Geschmack ein bisschen zu freundlich, muss ich mal sagen. Er hat Tausende Gefangene gefoltert, in Militärgefängnissen getötet. Ein UN-Generalsekretär, Ban Ki-moon, der Mann ist ein Chefdiplomat, ein sehr zurückhaltender Mann, der sich in der Generaldebatte ans Rednerpult stellt und sagt, es wird überall gemordet, auf beiden Seiten, auf allen Seiten dieses Krieges, aber niemand hat so viele Menschen umgebracht wie die Assad-Regierung. Das sind nicht nur Mittel der Repression. Und was der Hörer eben sagte, das Regime muss weg. Das ist genau das Problem, vor dem beispielsweise der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura seit Monaten steht. Er ist der dritte UN-Gesandte, Sondergesandte für Syrien, den Ban Ki-moon eingesetzt hat. Da sind Menschen wie Kofi Annan, Lakhdar Brahimi gescheitert. Jetzt ist es Staffan de Mistura. Und der sitzt da in Genf und hat 20 verschiedene, noch mehr Gruppen am Tisch sitzen. Und alle stellen Vorbedingungen. Die sagen nämlich, wir verhandeln erst gar nicht mit diesem Assad-Regime. Der Mann muss erst mal weg. Und das ist eine der vielen unüberwindlichen Hürden, vor denen auch die Vereinten Nationen immer stehen, auf die man ja dann immer gerne zeigt und sagt, die tun nichts.
Darf ich der guten Ordnung halber kurz noch Folgendes ergänzen?
Ganz kurz, weil wir haben einige Hörer in der Leitung, die wir natürlich hören wollen.
Aber ich finde es doch wichtig, diesen Punkt noch zu ergänzen. Ungeachtet der Skrupellosigkeit des Assad-Regimes hatten die Amerikaner keine Probleme damit, Gefangene, die sie, ich sag mal, unter Anwendung der Folter in Syrien vernehmen lassen wollten, dort vernehmen zu lassen im Zusammenhang mit 9/11 und den Terroranschlägen dort selbst. Bashar al-Assad war ein gern gesehener Gast in allen westlichen, westeuropäischen Hauptstädten bis kurz vor Beginn der Revolte. Und auch der BND und andere bundesdeutsche Behörden hatten immer enge Beziehungen zum Assad-Regime. Ich finde, man sollte sehr vorsichtig sein mit moralisierenden Zuschreibungen, dass das Regime skrupellos ist, ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass man den Rebellen nicht bescheinigen kann, dass sie Rücksicht nehmen würden auf das Leben anderer. Also ich glaube, man sollte hier bei aller berechtigten Kritik an dem Assad-Regime und an der russischen Position auch erwähnen, dass die andere Seite nicht nur aus moralisch hochgesinnten Persönlichkeiten besteht.
Absolut. Ich meine, das hat auch gar nichts mit Moralisieren zu tun. Ich finde nur, man muss benennen, was ist. Und
das finde ich auch.
Ich glaube, das haben wir verstanden jetzt. Ja. Okay, Britta Weber aus Oldenburg ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Ja, also was mich immer so ein bisschen traurig macht, ist glaube ich auch das, was jetzt auch bei dem anderen Hörer so ein bisschen rauskam. Das Wort Chaos fiel auch eben bei Ihnen in der halben Stunde, die vor der Redezeit jetzt lief, dass ich einfach auch nicht mehr so richtig durchblick, was da abgeht. Und ich habe mittlerweile in Oldenburg hier einige Syrer kennengelernt und habe mit denen mal gesprochen und was sie so erlebt haben. Also was ich jetzt verstanden habe, ist, das hatte, glaube ich, der Herr Dr. Lüders, ich habe es nicht ganz verstanden.
Herr Dr. Lüders, ja.
ja gesagt, dass es auch so eine geopolitische Bühne eigentlich ist, ne? Und das wollte ich eigentlich auch wissen, weil ich so dieses Gefühl habe, oder auch dieses Gefühl habe, dass das so ist. Also die Türkei führt, indem sie Waffen an den IS verkauft, so eine Art hybride Kriegsführungsgeschichte gegen die Kurden. Die Amerikaner verkaufen irgendwem Waffen, damit sie gegen die Russen, damit sie den Russen einen auswischen können. Und die Russen benutzen vielleicht Syrien, also nicht nur wegen des Herrn Assad, sondern weil sie vielleicht auch selbst wieder auf die politische Bühne wollen und sich so ein bisschen wie das Zünglein an der Waage hinstellen. Kann das nicht auch sein? Also das wäre für mich so eine Frage, ob die Russen nicht einfach diese Situation der Bevölkerung, so perfide wie das jetzt auch klingt, nicht vielleicht einfach benutzen, um Macht zu demonstrieren, um zu sagen, nö, wir lassen euch jetzt nicht da rein. Wir lassen euch die Leute nicht versorgen. Und das ist so, also alle haben da Schuld dran und wie es da abgeht. Und mich würde mal interessieren, wie man denn allgemein das mal verhindern könnte oder diese Waffenverkauferei mal einfach abstellen könnte. Ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, denn es hat ja immer was mit Geld zu tun. Amerika ist ja auch hochverschuldet. Das weiß man ja mittlerweile auch, aus so Vergangenheiten, dass die Amerikaner sehr gern Kriege führen, damit sie einen Haufen Waffen verkaufen können und auch immer daran interessiert sind, dass es woanders Kriege auf der Welt gibt, damit sie da also ordentlich mitwurschen können. Vielleicht jetzt ein hartes Wort, aber so ist es. Und das würde ich mal gerne wissen, okay, wie man allgemein das verhindern könnte, dass endlich mal diese Waffenverkauferei aufhört.
Ich denke, da kann vielleicht Dr. Michael Lüders als Politik- und Islamwissenschaftler was zu sagen. Vielleicht eine kurze Antwort. Wie gesagt, wir haben einige Hörer, die wir noch hören wollen.
Ja, die Anmerkung, die Hörerin, ist vollkommen berechtigt. Natürlich sind die Waffenlieferungen in die Region insgesamt ein großes Problem. Saudi-Arabien ist weltweit der zweitgrößte Waffenimporteur nach Indien und noch vor China. Und der Nahe Osten und insbesondere die Golfregion ist der wichtigste Markt überhaupt für die amerikanische Rüstungsindustrie und für die anderen Rüstungsindustrien der Welt. Und ein Großteil der Waffen, die Saudi-Arabien aufkauft, die finden sich dann wieder in Syrien, die finden sich wieder im Jemen. Es ermöglicht Saudi-Arabien eine fragwürdige Politik der Alimentierung von verschiedenen dschihadistischen Milizen im Kampf gegen das Assad-Regime und im Kampf gegen den Iran, mit dem Saudi-Arabien sich als verfeindet betrachtet, zu liefern. Und das ist also in der Tat, wäre es absolut sinnvoll, diese Waffenlieferungen zu unterbinden, aber das ist politisch nicht durchsetzbar.
Wir haben einige E-Mails, die gehen ein Stück weit in die gleiche Richtung. Marin Voss zum Beispiel aus Bückeburg schreibt, warum ist die Gewalt so eskaliert? Homo homini lupus, und aus machtpolitischen Gründen können die Big Player nicht die Finger davon lassen, auch wenn sie Moral als Grund heucheln. Doch das ist wie Öl ins Feuer gießen und was die Gewalt betrifft, ebenso sinnvoll wie der Versuch, das schlechte Wetter abzuschaffen. Am humansten handelt jener, und jetzt kommt ein sehr interessanter Ansatz, der bei allen Gemetzeln auf dieser Welt gelassen zusieht und sie sich selbst ausbluten lässt. Das aktuelle Beispiel nennt er Afghanistan, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Nichts wurde besser, alles wurde im Grunde verschlimmert und desillusionierend. Leider auch die E-Mail von Irene Rothmüller-Bramsche aus Braunschweig, die sich zwar einerseits darüber freut, dass Dr. Michael Lüders heute Gast bei uns ist, weil sie meint, dass er eben ein sehr erfahrener Mann wäre, dass sie ihn gerne hören würde. Das geht erstmal an Sie, Herr Dr. Lüders.
Dankeschön.
Und, aber sie schreibt auch, eine politische Lösung in diesem komplizierten Konflikt sehe ich eher nicht, weil die Akteure keine politische Lösung wollen. Es ist alles sehr, sehr traurig. Hörermeinungen, die uns heute per E-Mail erreicht haben. Christoph Jonen, wir haben jetzt dieses Politische hinlänglich diskutiert. Wir werden sicherlich noch weiter diskutieren, weil es ja wirklich auch sehr vielschichtig ist. Wir haben vorhin aber auch über Ihren Kontakt zu den Menschen vor Ort gesprochen, den Menschen, die Sie eigentlich helfen wollen als Deutsches Rotes Kreuz mit internationalen Partnern dort vor Ort. Verstehen das die Menschen vor Ort eigentlich? Also haben die eine politische Meinung zu diesem Thema oder wollen die einfach wirklich nur, wie Sie vorhin gesagt haben, Frieden haben und Nahrung bekommen und nicht mehr bombardiert werden und nicht mehr bluten müssen? Also wissen die überhaupt, warum sie bluten?
Also die vorrangig, glaube ich, wollen die allermeisten Menschen im Augenblick schlicht und ergreifend, ich möchte gar nicht von Frieden sprechen, aber eine gewisse Sicherheit, nicht beschossen, bombardiert, angegriffen zu werden, genug zu essen zu haben, eine Gesundheitsversorgung, sauberes Wasser. Nichtsdestotrotz haben natürlich viele Menschen in Syrien wie überall auf der Welt ihre politischen Meinungen. Die Diskussion gab es ja schon vorher ein bisschen. Syrien ist nun sicher ein Land, wo ihnen niemand diese politische Meinung jetzt ganz schnell sagen wird. Also vor allem nicht, wenn sie da als Ausländer hinkommen. Man ist da sehr vorsichtig und der eine Hörer nannte diesen Satz, ja, die Wände haben Ohren, sagte er, glaube ich. Den hört man in ähnlicher Form durchaus sehr häufig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Ruhe, eine gewisse Sicherheit ist das Ziel der Menschen. Ich möchte aber noch mal einen anderen Punkt machen, weil gerade auch in einer E-Mail angesprochen wurde, naja, human ist, dies einfach ausbluten zu lassen. Wenn wir über humanitäre Hilfe sprechen, dann ist das nichts, was man tun kann, was schön ist, sondern wir bewegen uns da auf der Grundlage von rechtlichen, auf der Grundlage des Rechts. Es gibt das humanitäre Völkerrecht, vor allem geprägt durch die Genfer Konvention. Und alle Unterzeichnerstaaten der Genfer Konvention verpflichten sich auch zur Einhaltung dieses Rechts. Und der Konflikt in Syrien ist von Anfang an dadurch geprägt, dass alle Konfliktparteien dieses humanitäre Völkerrecht wiederholt und teilweise sehr skrupellos missachten. Das ist zum einen natürlich sehr tragisch für die Menschen in Syrien. Ich glaube aber, wir müssen uns gerade als Menschen im Westen, in Europa überlegen, wenn wir dies weiterhin zulassen, was das möglicherweise für eine Signalwirkung haben kann, für weitere Konflikte, die an anderen Orten auf der Welt entstehen werden. Es wird sich künftig jeder sehr gerne darauf berufen und sagen, naja, in Syrien hat ja auch niemand was gesagt. Mhm. Und humanitäres Völkerrecht ist nichts, was humanitäre Helfer durchsetzen können. Die stehen unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts. Aber die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts ist Aufgabe der Staaten. Diese Aufgabe müssen zum allererster Stelle natürlich die Konfliktparteien wahrnehmen, aber auch die Staaten, die die eine oder andere Konfliktpartei unterstützen. Mhm. Und das ist, glaube ich, in diesem gesamten Syrien-Konflikt über Jahre hinweg viel zu kurz gekommen.
Georg Schwarte, Sie sitzen in New York bei der UN oder in der Nähe der UN. Ist das auch ein Punkt, den man vor Ort auch sieht und sagt, also wenn wir diesen Konflikt nicht bald eindämmen, dann werden weitere Konflikte, die es in dieser Welt ja wahrscheinlich irgendwann wieder an anderen Ecken geben wird, die es ja schon gibt, die werden dann ähnlich eskalieren, weil man sich irgendwann mal über eine Grenze hinwegbegeben hat. Die Staatengemeinschaft hat diese Grenzen nicht eingehalten, nicht ziehen können. Und damit ist sozusagen eigentlich alles das, was noch 1945 ja auch mit der UN verbunden war, gescheitert.
Die Grenzen sind, glaube ich, lang und schon längst überschritten. Und Herr Jonen hat es ja angesprochen im Syrien-Konflikt. Wir reden über den Einsatz von Fassbomben, wir reden über den Einsatz von Giftgas, von Chlorgas, von den UN nachgewiesen. Jetzt in diesem Monat wird wieder der vierte Bericht einer unabhängigen Kommission vorgelegt, hier im Sicherheitsrat. Chlorgas eingesetzt, unter anderem eben auch vom Assad-Regime, auch von Rebellen, aber eben auch vom Assad-Regime. Wir reden von einem UN-Generalsekretär, der jetzt mittlerweile den Sicherheitsrat wirklich anfleht, überweist diese Kriegsverbrechen im Syrienkrieg an den Internationalen Strafgerichtshof. Das ist gescheitert im Sicherheitsrat, unter anderem am Veto von Russland. Und da hat Herr Jonen völlig recht, das ist der Freibrief. Wir erleben gerade, Human Rights Watch und Amnesty zeigen im Augenblick auf den Sudan und sagen, die sudanesische Regierung hat Giftgas eingesetzt. Das wäre vor einigen Jahren wäre das, und da nehmen wir das Wort rote Linie, was der amerikanische Präsident mal in den Mund genommen hat, das wäre eine rote Linie gewesen. Heute reden wir nicht mal mehr über den möglichen Einsatz von Giftgas im Sudan, weil man sich offenbar daran gewöhnt hat.
Traurige Entwicklung. Wir reden heute über das syrische Drama. Können die Vereinten Nationen wirklich nur zuschauen? Das wollen wir natürlich auch mit Ihnen bereden. Unsere Telefonnummer ist die 08000 441777. Das ist eine kostenlose Servicenummer, unter der Sie gerne bei uns anrufen können und Ihre Meinung sagen dürfen. Werner Müller aus Bremen, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, das ist genau zutreffend. Also es gibt eine internationale Verrohung. In vielen Staaten brennen Konflikte und das werden ja immer mehr. Sudan, Jemen, Syrien, Libyen, überall knallt. Und die Frage ist ja auch, Konfliktparteien, wer hat ein Interesse daran, dass die humanitären Verhältnisse besser werden? Viele der Konfliktparteien haben an sowas kein Interesse, sondern im Gegenteil, die Konfliktparteien gerade im Syrienkrieg, meiner Meinung nach, haben natürlich ein großes Interesse an einer Eskalation. Und auch mit einer Eskalation hat das Ganze ja angefangen, weil der Bürgerkrieg ja auch nicht aus dem Frieden entstanden sind, sondern aus Terrorismus. Und das hat eine Eigendynamik angenommen.
Glauben Sie denn, dass es in absehbarer Zeit eine Lösung für den Syrien-Konflikt gibt?
Naja, was ist eine Lösung, wenn man jetzt sagt, der Syrien-Konflikt, der geht weiter, die strategischen Interessen knallen aufeinander, aber wir wollen das irgendwie humanitär machen. Ja, es wird immer über Fassbomben diskutiert und diese Fassbomben sind besonders grausam. Und das alles, ja, glauben Sie denn, dass irgendwelche anderen Bomben menschenfreundlicher sind oder Streubomben oder was auch immer? Der Krieg an sich ist pervers und abartig und die einzige Möglichkeit, wenn man den Menschen helfen würde wollen, wäre ja friedliche Räume zu schaffen. Aber die Frage ist zum Beispiel, wenn wir Teil des Westens sind und Teil der US-Politik oder mehr oder weniger sind wir das ja, was ist denn passiert? Saddam Hussein ist also der Böse gewesen. So, und dann ist der Irak gebrandschatzt worden, gegen jedes Völkerrecht. Dann ist in Libyen Muammar al-Gaddafi der böseste Mann der Welt gewesen und ganz, ganz böse. Und dann ist Libyen gebrandschatzt worden. Geht es den Menschen in Libyen heute besser? Geht es den Menschen im Irak heute besser? Und Putin ist auch ganz, ganz böse. Und Barack Obama ist natürlich nicht böse, weil der ist ja Friedensnobelpreisträger. Nicht? Also ich fand auch die Diskussion heute Abend besonders ausgewogen. Das muss ich Ihnen, also muss ich Ihrer Runde heute Abend ein Kompliment machen, weil es sich doch abhebt von der Einseitigkeit, die man manchmal in den Medien so sieht. Also ich fand die Diskussion gerade vor 9 sehr ausgewogen. Da muss ich Ihnen wirklich ein Kompliment machen.
Nehmen wir gerne entgegen, Herr
und
Herr Müller.
Ich möchte halt auch sagen, dass zum Beispiel als die NATO Libyen bombardierte und in Schutt und Asche legte und der anschließend losgetretene Bürgerkrieg, Libyen, das ist doch eine Katastrophe. Und damals hat Putin auch gesagt, es erinnert ihn an einen neuen Kreuzzug. Und das war doch irgendwann klar, dass die Iraner, dass die Russen und dass die Chinesen jetzt nicht einfach zusehen können, wie das nächste Land in Brand gesteckt wird. Und die einzige Möglichkeit, die es überhaupt gäbe, den Menschen dort vor Ort einen Vorteil zu verschaffen, wäre, dass die internationalen Parteien, sprich alle Staaten, mal überlegen, was man tun kann. Aber da müsste auch ein echtes Friedensinteresse da sein. Und das Friedensinteresse der Amerikaner, des Westens, ja, es fällt mir sehr schwer, das zu erkennen, wenn man mehrere Staaten schon gebrandschatzt hat und einfach auch weitermacht.
Ja, Brandschatz ist natürlich ein großes Wort, Herr Müller, aber wir haben, glaube ich, verstanden, in welche Richtung Sie wollen. Wir nehmen auch Ihr Kompliment gerne an, auch wenn wir so ein Stück weit das Gefühl haben, also ich zumindest, der ich hier als Moderator sitze, dass das ja doch irgendwie ein trauriges Thema bleiben wird, auch wenn wir heute nach 1,5 Stunden vielleicht die ein oder andere Anregung und die ein oder andere politische Einschätzung haben. Den Menschen vor Ort wird wahrscheinlich dadurch nun wirklich nicht geholfen. Aber danke auf alle Fälle für Ihre Einschätzung der unterschiedlichen Konflikte, von denen Sie sagen, die haben ja eigentlich im Grunde doch alle eine gemeinsame Basis. Am Telefon jetzt Murat Yesil aus Hamburg.
Moin.
Grüß Sie.
Ja, soll ich einfach loslegen?
Bitte schön, ja.
Mhm. Okay, also die Frage war ja mehr oder weniger, wie man helfen kann. Und ich denke, eine Hilfe ist an sich schwer, wenn man nicht weiß, was eigentlich die Hilfe ist. Also man muss immer, glaube ich, ein Ziel vor Augen haben. Und das ist die Frage auch, wenn ich jetzt der Arzt wäre, ob der Patient überhaupt meine Hilfe haben möchte. Und wie können mich als Arzt jemanden therapieren, der keine Therapie haben möchte? Ich glaube, in deinem Land ist es ziemlich ähnlich. Wir haben ein Land, das, wenn wir mal gesagt haben, wir helfen euch, nur noch mehr Schaden angestellt haben. Und jetzt wollen wir immer noch helfen. Also erstmal ist die Frage, wollten wir eigentlich helfen und wer sind wir eigentlich? Ich glaube, wir sind erstmal nicht wir als deutsche Bürger oder was weiß ich, der kleine Mann, sondern wir als Land sind sicherlich die Menschen, die auch an der Politik sitzen. Und ich glaube auch, viele Hörer werden mir da recht geben, wenn ich sage einfach, dass die in der Politik sitzen, denken alle so, sagt man einfach auch so, Menschen sind, die auch Geld haben. So Interesse von Leuten, die Geld haben, denke ich mir, ist ein Land auszubeuten. Oder etwas anders an dieses jeweilige Land zu verkaufen. So, das widerspricht sich. Da merkt man schon gleich, dieses trojanische Pferd, wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, der Dame, wird nicht angenommen. Es ist schon dieses, das können wir uns nicht mehr leisten. Man weiß, was wir tun und wir wissen selber, was wir tun. Und das weiß mittlerweile der kleine Mann, der Handwerker weiß es, genauso wie der Politiker. Es ist schon mittlerweile öffentlich. Seit YouTube weiß man, wie wir vorgehen. Und ich denke, eine wirkliche Hilfe ist, ich bin Hausmeister in einer Flüchtlingsunterkunft, ich rede mit den Leuten teilweise.
Was ist die Hilfe?
Was denn?
Was ist die Hilfe, von der Sie gerade gesagt haben? Also welche, wie würde die Hilfe aussehen?
Wie die Hilfe aussehen würde, die Hilfe würde aussehen, erstmal Leute, ich glaube, mit den Leuten erstmal zu reden dort. Und ich glaube, die Person erstmal selber zu fragen, was die Hilfe wäre, also die normale Bevölkerung und sich erstmal die Meinung zu holen. Mich würde auch interessieren, was der Herr Lüsch war das?
Herr Lüders.
Herr Lüders, Entschuldigung, selber darüber denkt, wie er dann vorgehen würde bei der Hilfe. Das würde mich persönlich auch mal interessieren.
Gut, das gehen wir gleich direkt weiter. Dr. Michael Lüders als Politik- und Islamwissenschaftler, der selbst in Syrien gelebt hat, dort studiert hat. Ist das überhaupt vorstellbar, dass man tatsächlich sagen wir mal, eine Volksbefragung macht unter einem Regime wie Assad und sagt, okay, wie würdet ihr es denn gerne haben wollen? Und dann gucken wir mal, ob wir so machen.
Also wie schon erwähnt, das, was in Syrien passiert oder nicht passiert, wird nicht von den Syrern entschieden, sondern von den Mächten, die von außen einwirken auf die Zukunft dieses Landes. Es findet hier ein geopolitischer Stellvertreterkrieg statt und die Syrer müssen irgendwie sehen, sich damit zu arrangieren. Es ist das eine zu sagen, Assad muss weg, klar. Aber was ist die Alternative? Es ist immer geredet worden von irgendeiner gemäßigten Opposition, die gibt es aber de facto nicht. Die Alternative in der gegenwärtigen Situation, würde Bashar al-Assad gestürzt werden oder würde er verschwinden, sich in Luft auflösen, wäre eine Machtübernahme durch die Dschihadisten. Das ist nicht wirklich die Alternative. Ich glaube, wenn man perspektivisch versucht, diese Probleme anzugehen, dann muss man vor allem begreifen, dass die vor allem von den USA propagierte Politik eines Regimewechsels in der Absicht, angeblich bessere pro-westliche Verhältnisse zu schaffen, gescheitert ist. Wir haben diese Politik gehabt in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in Syrien wird es versucht. Was ist das Ergebnis dieser Politik des Regime-Changes der letzten 15 Jahre? Das Ergebnis ist, dass aus einigen hundert Terroristen aus dem Umfeld von Al-Qaida mittlerweile Zehntausende bewaffnete Dschihadisten mit derselben Ideologie wie Al-Qaida vorhanden sind in diesen Ländern, in denen es vorher keine Dschihadisten gab. Und man muss doch mal sich fragen, ist das sinnvoll? Wir züchten uns den Terror selbst, vor dem wir uns bedroht fühlen, völlig zu Recht, von dem die Menschen in der Region terrorisiert werden. Wir haben darüber hinaus Flüchtlingsbewegungen mit zu verantworten, vor allem die USA, die wir aber in Europa auszubaden haben, in vielerlei Hinsicht, wie schon erwähnt, auch mit Blick auf das Erstarken des Rechtspopulismus. Eigentlich müsste man lernen, Augenmaß zu wahren und zu sagen, die Vorstellung, dass man die Politik der 1990er Jahre fortsetzen könnte, dass nämlich Washington und seine Verbündeten die Welt nach ihren Vorstellungen neu sortieren, das ist vorbei. Das machen die Russen, das machen die Chinesen, das machen die Iraner nicht mit. Aber diese Demut zu lernen und zu sagen, wir sind nur ein Teil der Weltgesellschaft und nicht mehr der allein Bestimmende, das fällt vielen schwer unter den Politikern, auch in Berlin.
Jörg Schwarte, wäre aus Ihrer Sicht als Korrespondent in New York, dicht dran an der UNO, ist eine Lösung, wenn sich beide Großmächte aus diesem Land wieder zurückziehen würden? Ist das überhaupt denkbar, nachdem was Dr. Lüders gerade gesagt hat? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber nehmen wir mal den Idealfall an. Es kommt sozusagen zu einem Reset in Syrien, dass man das Land dann doch wieder sich selbst überlässt mit allen Nachteilen, von denen wir viel gehört haben, aber vielleicht ja auch mit dem Vorteil, dass es eine gewisse Stabilität mindestens gibt.
Ja, ich meine, wir haben viel über Waffenlieferung und Unterstützung heute Abend geredet und dieser Krieg, hat Herr Dr. Lüders absolut recht, er wird noch jahrelang hingehen. Es wird auch keine Seite gewinnen können, denn die andere Seite wird noch mehr Waffen liefern und die jeweilige Fraktion unterstützen. Das wird ein blutiger Krieg auf Jahre werden und bleiben. Und die Linie, die Dr. Lüders gezogen hat, die Perspektiven, über was man nachdenken müsste, ist alles richtig, würde ich auch alles unterschreiben. Und das ist aber eine Langfristperspektive, die notwendig ist und richtig ist. Aber wir waren schon mal so weit. Wir waren im September so weit, dass Russland und die USA sich geeinigt hatten in der Syrien-Kontaktgruppe. Man hatte eine Waffenruhe, man hatte eine Feuerpause. Und ich würde da anfangen und da ansetzen. Und das ist im Augenblick aus meiner Perspektive das Einzige, was überhaupt noch da ist an Hoffnung. Jeder guckt auf die Amerikaner und auf die Russen und sagt, setzt euch zusammen, versucht euch zu einigen, denn nur so geht es. Die Waffenruhe war da, dann kamen diese beiden unglücklichen Zwischenfälle, wer auch immer daran Schuld gehabt hat, aber die Waffenruhe muss wieder zurück und dann kann man von da aus anfangen, eine Perspektive aufzubauen, aber ohne eine Feuerpause, ohne eine Waffenruhe, auf die sich Russland und die USA tatsächlich als Federführer der Syrien-Kontaktgruppe einigen, funktioniert überhaupt nichts in diesem Syrienkrieg.
Nun gibt es ja heute erste Signale aus Russland, die da heißen, wir werden jetzt, nachdem die USA sich vom Verhandlungstisch zurückgezogen haben, auch einen Vertrag zum Thema Plutonium kündigen oder wir werden die Plutoniumvorräte, die wir eigentlich vernichten wollten in unserem Land, die werden wir jetzt erstmal nicht vernichten. Das ist ja im Grunde ein weiteres Zeichen für eine gewisse Eskalation. Gibt es eigentlich mittlerweile die Befürchtung auch international, dass dieser Konflikt vielleicht sogar dazu führt, dass die kriegerische Auseinandersetzung immer größer wird, über die Grenzen Syriens hinausgeht und dass wir möglicherweise allerschlimmstenfalls vor einer weiteren Eskalation weltweit stehen?
Ja, die Eskalation ist da. Es wird viel geredet, gerade wieder von der Neuauflage des Kalten Krieges. Ich glaube, so weit ist es dann auch noch nicht. Aber das, was Russland gerade gemacht hat, Sie haben es erwähnt, die einseitige Aufkündigung, zumindest derzeitige Aufkündigung des Plutonium-Vertrages, das ist ein weiteres Stellschräubchen, um die Schrauben auch anzuziehen, um der Weltgemeinschaft zu demonstrieren, wir können auch anders. Und wir haben Zeit. Und Russland hat in der Tat auch mehr Zeit als beispielsweise die amerikanische Regierung. Die wird demnächst unter Obama nicht mehr geben. Der Mann hat noch ein paar Wochen im Amt und dann ist er Geschichte. Und dann darf man sehr gespannt sein, was hier in diesem Land passiert. Sie haben die Wahlen angesprochen. Auch da eine Wegekabelung, vor der dieses Land und nicht nur dieses Land, sondern vermutlich die Welt dann stehen wird. Und je nachdem, in welche Richtung es geht, reden wir dann vermutlich über ganz andere Dinge in Syrien.
Fabian Schamay aus Hamburg am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Ich hab die ganze Zeit bei Ihnen zugehört. Es ist kein Krieg, es ist ein Weltkrieg. Da sind mehrere Staaten in diesem Krieg verwickelt. Und wenn man einen Weltkrieg hat, dann sind natürlich auch viele, viele auch dabei, die ihr eigenes Suppe kochen wollen. Und für mich ist das eines der zentralen Fragen bei Ihnen in Ihrer Runde. Der Iran muss wieder zurück in die Weltpolitik und muss man im Grunde auch aus dieser Rolle zurückholen als Schurkenstaat. Denn Iran ist für mich, für meine Begriffe, ist eines der zentralen Mächte in dieser Region. Und solange man diese Mächte nicht an einem Tisch bekommt, dann werden sie in dieser Region überhaupt keinen Frieden bekommen. Frieden bedeutet auch, dass man mit allen Parteien redet und so oder alle Parteien am Tisch bekommt. Und solange man dann eben halt eine Partei als Schurkenstaat bezeichnet und mit dem nur Geschäfte macht, nur weil man damit eben halt gute Gerätschaften verkaufen kann, solange wird das nicht. Man muss im Grunde Iran auch die Chance geben, auch da Einfluss zu nehmen auf die Assad-Regierung oder auf die Russen, dann würde das höchstwahrscheinlich für meine Begriffe auch einen Frieden in dieser Region herrschen. Solange das nicht passiert, werden diese Weltkrieg weiterhin bestehen bleiben und das wird auch eine Zäsur geben, was die Menschheit sich noch gar nicht mehr vorstellen kann.
Ja, das sind traurige Perspektiven, dramatische Perspektiven, die da aufgezeigt haben. Fabian Schamay, Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler, Sie haben ja im Grunde auch gesagt, das ist also durchaus sehr ernst zu nehmen, dieser Konflikt, weitaus ernster vielleicht, als wir das über Jahre hinweg oder über Monate hinweg, gerade in den letzten Monaten gemacht haben. Ist es tatsächlich wichtig, dass auch die anderen Staaten, von denen wir jetzt gerade gehört haben, Iran, dass die eben an diesen Tisch mitgeholt werden, um da eine dauerhafte Lösung herzustellen? Möglicherweise auch so ein Besuch wie der von Wirtschaftsminister Gabriel jetzt im Iran. Haben wir gehört, das ist natürlich erstlich wirtschaftliche Interessen in diesem Zusammenhang, aber es zeigt ja, wir wollen mit euch in Dialog kommen. Wichtig?
Ja, natürlich. Wir müssen mit allen Beteiligten reden und die Vorstellung, dass man den Iran auf Dauer ausgrenzen könnte aus der Politik der Region, ist natürlich völlig illusorisch bei aller berechtigten Kritik an der Haltung Teherans in vielen Fragen. Das Grundmanko westlicher Politik besteht nach meiner Überzeugung darin, dass man in der Regel nicht über eigene Interessen redet und sie offen benennt, sondern nach außen hin es gerne so darstellt, als wäre alles, was westliche Akteure leisten, in Washington, Brüssel, Berlin, wo auch immer, stets geleitet von einer Art höheren Moral. Man handelt eigentlich aus Nächstenliebe, aus Menschlichkeit. Man möchte die Welt insgesamt zum Besseren entwickeln. Man nimmt für sich in Anspruch, aus der Perspektive einer überlegenen Moralität zu handeln. Und genau das spricht man anderen ab. Der Russe, der Iraner, ist gewissermaßen einer, der grundsätzlich sozusagen aus Niedertracht agiert und den Unfrieden in der Welt stiften möchte. Es gibt viel zu kritisieren an der Politik beider genannten Länder. Das Problem ist nur, wenn man eine Wahrnehmung der Welt hat, die klar die Akteure teilt in Gut und Böse, wobei wir natürlich immer die Guten sind und die Bösen, mit denen kann man eigentlich gar nicht auf Augenhöhe verhandeln, weil dann würden sich ja die Guten in falsche moralische Sphären begeben. Das halte ich für sehr problematisch. Wir müssen anfangen, offen und ehrlich über Interessen zu reden und dazu gehört, dass die Europäer begreifen, dass die Politik, die unsere amerikanischen Freunde im Nahen Osten betreiben, in den seltensten Fällen für die Menschen dort segensreich ist und dass wir in Europa gerade die Malaise dieser verfehlten Politik ausbaden in Form der Flüchtlingskrise, in Form einer wachsenden Terrorgefahr auch bei uns. Trotzdem wird man kaum Dissens vernehmen, weder in Berlin noch in Brüssel, mit Blick auf den amerikanischen Bruder. Und das halte ich doch für eine problematische Haltung, denn man kann gemeinsame Interessen haben und doch in bestimmten Fällen sagen, liebe Freunde in Washington, da gehen wir nicht mit, da machen wir nicht mit, übernehmt selber Flüchtlinge oder zahlt uns Milliarden, damit wir den ganzen Mist, den ihr hinterlassen habt, wieder aufräumen können. Hier muss es eine andere Diskussionskultur untereinander geben, die aber erst im Ansatz, wenn überhaupt, vorhanden ist.
Klaus Gwigner aus Hamburg möchte, glaube ich, direkt was zu diesem Thema sagen.
Das stimmt, ja, guten Abend in die Runde. Die Frage richtet sich auch an Herrn Lüders. Ganz kurz, welches Angebot müsste denn der Westen oder die Amerikaner oder beide zusammen den Russen machen, um sie auf ihre Seite zu bringen?
Herr Dr. Lüders, sind schon wieder gefragt.
Ja, ganz bitte kurz. Ist schwierig, ganz kurz zu machen. Ich weiß nicht, ob man konkrete Angebote machen könnte. Wenn ja, ich kenne sie nicht. Ich habe jetzt auch nicht die Patentlösung parat, aber ich würde sagen, es wäre schon mal okay, wenn man auf Augenhöhe miteinander verhandeln würde. Ihr seid okay, wir sind okay, wir haben unterschiedliche Interessen und jetzt teilen wir einfach mal den Kuchen auf. Wir reden jetzt darüber, wo wir die roten Linien gegenseitig ziehen. Das wäre schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung, denn im Augenblick gönnt keine Seite die jeweils anderen etwas und glaubt, die jeweils andere Seite über den Tisch ziehen zu können. Das ist gefährlich, weil wir erleben eine beispiellose Konfrontation mit Russland in der Causa Syrien, in der Causa Ukraine, in Sachen Osterweiterung, NATO und so weiter und so fort. Das ist gefährlich und Syrien ist nur ein Bestandteil dieser Gleichung.
Genau. Dieses Kuchens, ja. Soweit sind wir schon. Ralf Duske aus Barmstedt, guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich habe gleichermaßen an Herrn Dr. Lüders wie auch an Georg Schwarte eine Frage. Wir betrachten das Ganze jetzt politisch. Eine ganze Weile schon höre ich Ihnen zu. Und mich würde interessieren, wie sehen denn eigentlich die humanistischen Lösungen aus? Sprich, wir haben einen guten Anfang gemacht mit Angela Merkel. Wir schaffen das. Das ist auch wieder politisch, aber ich rede aus Erfahrung, weil ich Flüchtlinge aufgenommen habe in meinem familiären Umfeld. Ich möchte einfach wissen, wie können wir den Menschen helfen? Lassen Sie mal die Politik außen vor. Und bei all dem, was heute an grausamen Dingen der Weltmächte genannt ist und bei all dem, was die UN versucht hat, erfolglos frage ich mich, wo agieren wir eigentlich hin, wenn wir alle Menschlichkeit vergessen auf der einen Seite und territoriale Interessen vertreten auf der anderen Seite? Wir müssen auf diesem Erdball leben und ich denke, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, damit letztendlich die Stärkeren die Schwächeren nicht unterdrücken, wie es halt im normalen Leben ist. Und ich würde mir wünschen, dass es da eine Aussage von den Experten, und die erwünsche ich mir ganz besonders von Georg Schwarte, den ich sehr schätze und den ich ansprechen möchte.
Das ist ja heute der Abend der Komplimente, wie ich gerade mitkriege. Ich würde aber trotzdem, bevor wir Georg Schwarte draufnehmen, Sie können gleich antworten, Georg Schwarte, doch nochmal, gerade weil jetzt auch nochmal diese menschliche Komponente angesprochen ist, Christoph Jonen fragen als Leiter internationaler Beziehungen beim Deutschen Roten Kreuz. Gibt es irgendetwas aus Ihrer Sicht, der Sie vor Ort helfen wollen, oft nicht können mit Ihren Partnerunternehmen und Organisationen dort vor Ort? Können wir hier in Deutschland irgendetwas tun, was den Menschen da hilft, außer Spenden abzugeben? Gibt es irgendetwas, Impulse, können wir uns für die verwenden? Was können wir tun?
Ich denke, was jeder tun kann, ist tatsächlich überall darauf einwirken, dass auch die Bundesregierung sich weiterhin und vielleicht noch mehr dafür stark macht, dem humanitären Völkerrecht wieder seine Geltung zu verschaffen. Ich glaube, es ist in jedem Fall gut, Menschen, die nach Deutschland kommen, denen hier eine neue Heimat zu geben, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind hier willkommen. Aber das, was der Hörer gerade ansprach, ist eben keine humanitäre Frage, sondern das ist eine politische Frage, und humanitäre Hilfe kann diesen Konflikt nicht lösen, kann keinen Konflikt lösen, hat auch nie den Anspruch gehabt, es zu können. Es ist sogar gefährlich, und das ist in der Vergangenheit häufig, glaube ich, passiert, dass man, weil man politisch nicht handeln konnte oder wollte, diese Aufgabe der humanitären Hilfe aufbürden wollte. Und dann kann humanitäre Hilfe nur verlieren. Dieser Konflikt kann wie alle anderen Konflikte nur durch politischen Willen. Und das beinhaltet auch Machtpolitik. Und Dr. Lüders hat es ja gerade sehr schön ausgeführt, was das heißt. Das ist nicht immer schön, aber nur so können Konflikte gelöst werden. Vor allem aber auch darüber, dass man zunächst mal wieder miteinander spricht. Humanitäre Helfer können das nicht tun. Das muss allen klar sein.
Besteht vielleicht sogar die Gefahr darin, wenn die humanitäre Hilfe sozusagen irgendwann strukturiert ablaufen kann vor Ort, dass dadurch der Konflikt verlängert wird und man sich möglicherweise auch auf anderen Ebenen damit arrangiert und das zu einem, na, ich hoffe nicht Dauerzustand, aber zu einem längeren Zustand kommt? Befürchten Sie das auch?
Also das ist natürlich nicht die primäre Fragestellung humanitärer Hilfe. Ich glaube, man muss auch dem Eindruck widersprechen, dass die humanitäre Hilfe in Syrien nicht strukturiert abläuft. Jeden Monat versorgen die Kolleginnen und Kollegen des syrischen Roten Halbmondes mehr als 5 Millionen Menschen mit humanitärer Hilfe und riskieren dabei immer wieder ihr Leben. Also da wird eine ganze Menge geleistet. Humanitäre Hilfe kann aber auch, gerade in Kontexten wie Syrien, allenfalls leisten, dass Menschen wieder eine tatsächliche Wahlmöglichkeit haben. Bleiben sie in Syrien, bleiben sie an dem Ort, wo sie gerade sind, oder möchten sie woanders hingehen? Mhm. Derzeit ist die Situation so, dass die Menschen häufig gar keine Wahlmöglichkeit haben, weil sie entweder in belagerten Gebieten leben und dort nicht weg können, oder weil sie schon so oft vertrieben wurden, dass letztlich gar keine andere Option mehr bleibt, als über internationale Grenzen dann zu fliehen und zu Flüchtlingen zu werden.
Georg Schwarte, Hörfunkkorrespondent für uns in New York. Ihnen gebührt sozusagen das Schlusswort, eben weil Sie auch von unserem Hörer nochmal direkt angesprochen worden sind.
Ja, er hat mir ein bisschen aus der Seele gesprochen. Und Sie haben vollkommen recht, die Politik muss diese Krise und diesen Krieg und diesen Konflikt lösen. Aber humanitäre Hilfe, Herr John, wenn wir dabei sind, wer weiß, welcher Hörer weiß, dass das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der UN, jedes Jahr wieder bei Null anfängt, dass die Etats einwerben müssen, dass es keinen festen Etat gibt für diese Hilfsorganisationen, dass das Geld nicht da ist, dass ein UN-Generalsekretär betteln geht und sagt, ihr habt Hilfsfonds versprochen für dieses Land und für jenes und die sind halb gefüllt, die sind ein Viertel gefüllt oder gar nicht gefüllt. Zusagen werden nicht erfüllt, werden nicht gegeben. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, und da muss ich schon wieder eine düstere Perspektive malen, die Vereinten Nationen, so wunderbar diese Einrichtung ist, sie ist nicht der Weltpolizist und sie ist auch keine Weltregierung. Sie hat kein Durchgriffsrecht in alle Länder dieser Erde. Es ist eine Versammlung von 193 Mitgliedstaaten, die immerhin, und das ist die große Leistung dieser Vereinten Nationen, die an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Und sogar der syrische UN-Botschafter sitzt im Sicherheitsrat und darf seine Perspektive dort kundtun. Das ist das große Pfund dieser Vereinten Nationen. Sie haben Legitimität, aber eine Lösung finden, auch für diesen Syrien-Konflikt, das können auch die Vereinten Nationen nicht alleine.
Unser Thema heute in der Redezeit und vorher im Forum zusammengefasst im NDR-Info-Themenabend, das syrische Drama. Können die Vereinten Nationen wirklich nur zuschauen? Ich denke, wir haben festgestellt, es gibt die ein oder andere Möglichkeit, tätig zu werden, aber ein, wie wir gerade gehört haben, von Georg Schwarte, Durchgriffsrecht in dieser Form gibt es eben leider nicht. Und so können wir nur hoffen, dass bei allen beteiligten Gegnern, Partnern, wie immer man sie nennen mag, irgendwann auch das Zeichen für Menschlichkeit wieder aufleuchtet und den Menschen vor Ort wenigstens erstmal geholfen wird, damit die humanitäre Katastrophe, die sich da abzeichnet, dann doch nicht eintritt. Und wir hoffen natürlich sehr für die Menschen vor Ort, dass wir tatsächlich da demnächst etwas erfreulichere Bilder und Informationen aus Aleppo, aus Syrien bekommen von den Menschen, die dort zurzeit unter diesem furchtbaren Krieg leiden. Wir haben diskutiert mit Christoph Jonen, Leiter internationaler Beziehungen beim Deutschen Roten Kreuz, mit Georg Schwarte, Hörfunkkorrespondent in New York und mit Dr. Michael Lüders, er ist Politik- und Islamwissenschaftler. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Das Thema morgen in der Redezeit. Lässt sich Krankheit vorhersagen? Die Medizin der Zukunft stellen wir vor und hinterfragen die auch. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen das Thema: Lässt sich Krankheit vorhersagen? Die Medizin der Zukunft. Wir vom Team der Redezeit heute Abend bedanken uns natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Anregungen, für Ihre Diskussionsbeiträge. Wünschen Ihnen einen, ja, angesichts dieses etwas schweren Themas doch noch vielleicht entspannten Abend. Vielleicht können wir was dazu beitragen mit Play Jazz gleich und Moretta Heinzelmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.